Man könnte platt sagen, es gibt so eine Art Dogmatismus-Gen, denn dort in einem des 22. Chromosoms wird festgelegt, so die Studie, wo und bei wem viel Dopamin ausgeschüttet wird oder wo es eher blockiert wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sprechstunde von der Coach Doc. Das Thema heute: Dogmatismus und Populismus, nicht nur in den Medien, sondern in unseren Köpfen. Warum unser Gehirn einfache Antworten liebt. Ja, und mit der heutigen Folge begebe ich mich in ein Grenzland, und zwar das Grenzland zwischen Politik, zwischen Coaching und Beratung und zwischen Neurobiologie. Ja, und wie ihr mich und den Podcast in den letzten Monaten kennengelernt habt, verstehe ich mich als jemand, der interdisziplinär arbeitet und damit zwangsläufig auf dem Zaun sitzt, wie man so schön systemisch sagt. Also ich schaue mir die Grenzen an, aber auch, was dahinter liegt. Und ich denke, im Dazwischen liegen oft die Antworten. Und heute schauen wir einfach mal auf den Aspekt von Dogmatismus. Die Thesen, die ich hier aufstelle, die kommen jetzt nicht ganz ungestützt daher. Es gibt ein Buch, was mich sehr bewegt hat, zu dem komme ich später noch, und das brachte mich dazu, diesen Podcast heute so auszurichten. Das Buch heißt Das ideologische Gehirn, wie politische Überzeugungen wirklich entstehen. Und das möchte ich ein bisschen nahebringen. Ich mache keine Buchbesprechung, sondern beziehe mich auf Aspekte davon, die vielleicht für Führungskräfte und für Politiker und Politikerinnen relevant sind. Ja, und stellt euch jetzt vor, und das fällt in diesen Tagen gar nicht so schwer, weil die Welt ist eigentlich voll gepflastert von Menschen, die Dinge fordern oder versprechen, die so gut klingen, aber gleichzeitig so unglaubwürdig. Also beispielsweise, alle Probleme wären gelöst, wenn wir nur wieder das und das täten. Oder die Wahrheit wird uns verschwiegen. Das sind Übergeneralisierungen. Das sind spitze Vereinfachungen. Und die Frage ist, warum springen so viele Leute drauf an? Und gleichzeitig, warum gibt es einige Menschen, die nicht drauf anspringen? Die Antwort, das ist nicht Dummheit oder Klugheit, das ist jeweils unterschiedliche Biochemie, und zwar in unserem Gehirn. Wenn wir Botschaften wahrnehmen, also ob das visuelle sind oder akustische, dann reagiert unser Gehirn, und zwar mit Dopamin. Das ist ein Belohnungsbotenstoff, der immer, wenn wir Chaos erleben, praktisch nach Ordnung ruft. Es ist ein kleiner Belohnungsschub. Einfachheit aktiviert unsere emotionale Komfortzone. Komplexität hingegen ist wie ein kognitiver Muskelkater. Und wer hat schon Lust auf Muskelkater, wenn die Welt sowieso schon so wahnsinnig um uns herum ist? Also in Stressmomenten, in Momenten der Unsicherheit, übernimmt das sogenannte limbische System unser emotionales Notfallzentrum. Und da gibt es vor allen Dingen drei Player im Gehirn, die aktiv werden. Man kann sagen, das ist das Trio. Die Amygdala, der Mandelkern, schlägt Alarm bei Gefahr. Der Hippocampus ruft emotionale Erinnerungen ab, und der Hypothalamus steuert unsere Stressreaktion. Das sind die, die uns in diesen emotionalen Momenten steuern. Und während all das passiert, passiert noch was anderes. Der präfrontale Kortex, also der Teil, der uns logisch oder vernünftig denken und handeln lässt, der moralisch abwägt und reflektiert, der wird leiser. Der Chef im Kopf, kann man sagen, geht in den Energiesparmodus. Das heißt im Klartext, Menschen in Unsicherheit sind leichter verführbar. Nicht, weil sie weniger klug sind, sondern weil das Gehirn unter Druck einfach ganz anders funktioniert. Und das wiederum nicht bei jedem gleich. Diese Mechanismen, Amygdala, Hippocampus, Hypothalamus, die hat jeder Mensch. Das geht auch hier um den Raum dazwischen. Da gibt es Synapsen, und da gibt es Räume zwischen den Synapsen, präsynaptisch, postsynaptisch, und in diesem Zwischenraum findet der Botenstoffübergang statt, oder dieser wird gestört oder gestoppt durch Enzyme. Das wiederum ist bei jedem etwas anders, und das führt dazu, dass einige Menschen leichter verführbar sind als andere. Man kann also sagen, dass Populisten und Extremisten Und zwar völlig egal. Das ist nicht nur rechts, da wird immer nach rechts geguckt. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger und möchte das auch etwas differenzierter sehen. Es gibt sowohl Ideologien auf der religiösen Seite, es gibt ganz starke ökoaktivistische Ideologen, es gibt ganz starke linksextremistische Ideologen. Also ich mache hier ganz bewusst das Feld etwas größer. Was die alle miteinander haben, ist, dass sie liefern, was das gestresste Gehirn liebt. Klare Feindbilder, einfache Lösungen und emotionale Erzählungen. Und das fühlt sich richtig an, vermeintlich. Nicht, weil es stimmt, sondern weil es neurochemisch angenehm ist. Und was diese Gruppen jeweils auch gut können, meistens jedenfalls, ist ein Kollektivbedürfnis, nämlich einen Zusammenhalt zu erzeugen. Also jetzt kommt das Oxytocin, unser Bindungshormon, dazu. Das macht uns nämlich sehr loyal gegenüber Gruppen, die uns das Gefühl geben, dazuzugehören und was Weltbewegendes gemeinsam zu gestalten. Das Belohnungssystem in uns liebt also Zugehörigkeit, nicht Wahrheit. Und deswegen ist es so schwer, Dogmatismus mit Argumenten, mit Kant oder Hegel zu begegnen. Ich möchte mal ein kurzes Beispiel aus einem Coaching, was ich in der öffentlichen Verwaltung hatte, in einem Veränderungsprozess. Da ging es um, ich mache es ganz kurz, eine Abteilung, da ging es um Digitalisierung, neue Abläufe, die eingeführt werden sollten. Und ein Abteilungsleiter hat sich da komplett quergestellt, auch emotional, sprach von ideologischer Agenda und Zerstörung von Werten. Das habe ich in diesem Moment stehen gelassen und in diesem ersten Workshop zumindest erstmal die Inhalte gesammelt und dann im Nachgang mit ihm, da bat er dann auch um ein Gespräch, er spürte, dass da irgendwas quer liegt und habe ich ihm das angeboten und im Coaching zeigte sich dann, es geht ihm gar nicht um das Gesetz oder um diese Digitalisierung, die jetzt eingeführt werden sollte, sondern erstmal um die Ebene dahinter oder man kann sagen darüber. Es ging ihm um den Verlust von Kontrolle, um eine emotionale Überforderung, die er unter anderem auch wegen seiner Position in einer unklaren Rollenbeschreibung empfand. Diese klaren Parolen aber, die er da abgegeben hat, die gaben ihm zumindest erstmal Halt. Das war gar nicht politisch gemeint, das hat er nochmal sehr deutlich gemacht, kam aber so rüber in dem Moment, es waren alle ganz erschrocken. Aber es ging ihm um den Moment der Kontrolle. So, und im Nachgang haben wir dann über seine persönlichen Werte und seine Rolle gesprochen, über Autonomie und die Verantwortung im Job und Sicherheit. Und in diesem Kontext war wieder Dialog mit ihm möglich. Ja, und dann aus der öffentlichen Verwaltung nochmal in die Wissenschaft. Es ist derzeit erforscht, der Zusammenhang zwischen politischen Einstellungen und der Biologie unseres Gehirns. Und dort kann man nachweisen, dass unsere Überzeugungen also keine flüchtigen Gedanken losgelöst vom Körper sind, sondern durchaus Ideologien unser Gehirn verändern und natürlich, es ist eine Wechselwirkung, umgekehrt unser Gehirn dafür sorgt, gewisse Positionen zu übernehmen oder nicht. Und was man herausgefunden hat, dass es Menschen gibt, die eher rigide sind, also sich wenig abbringen lassen von ihren Positionen und andere auch von naturell her eher neugierig und nicht so rigide beharrend sind, auf ihre eigenen Haltung zu bestehen. Und das hat wiederum mit gewissen Genen zu tun. Gene nämlich, die steuern, wie Dopamin im Gehirn verteilt wird. Und für Überlegungen ist der präfrontale Kortex zuständig. Das ist praktisch die Entscheidungszentrale unseres Gehirns. Und wenn dort wenig Dopamin konzentriert ist, dann blockiert es praktisch kognitive Funktionen. Wenn hingegen im tiefer gelegenen Gehirnabschnitt, dem Striatum, wo unsere schnellen Instinkte gesteuert werden, viel Dopamin vorhanden ist, dann sind wir geneigt, schnell anfällig zu werden auf emotionale Reaktionen und das gemeinsam mit dem abgeschalteten Denken führt dann zu einer hohen Verführbarkeit. Man könnte platt sagen, es gibt so eine Art Dogmatismus-Gen, denn dort in einem der 22. Chromosoms wird festgelegt, so die Studie, wo und bei wem viel Dopamin ausgeschüttet wird oder wo es eher blockiert wird. Und wenn wir ideologisches Denken analysieren, also den Denkstil, der durch ein rigides Festhalten an einem Dogma oder einer rigiden sozialen Identität gekennzeichnet ist, dann, so die Forschungsergebnisse, müssen wir bei dieser Entstehung, also der von der ideologischen Identität, die Epigenetik in Betracht ziehen. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Epigenetik des Extremismus. Und diese Epigenetik des Extremismus versucht Vorhersagen zu machen, wie bestimmte kognitive Anfälligkeiten für rigides Denken sich unter unterschiedlichen Umwelten auswirken und Zusammenhänge herzustellen zwischen psychologischen Grundeigenschaften und ideologischen Erfahrungen. So wie die Forschungen zeigen, stellt diese Epigenetik des Extremismus die Prämisse von Henne und Ei eigentlich in Frage. Also löst sich von der Idee, ich zitiere jetzt mal aus dem Buch von Léon Smigrod, das ideologische Gehirn, die löst sich von der Idee, dass Dogmatismus entweder das Ergebnis unserer biologischen Anfälligkeit oder die Auswirkung von Indoktrination ist. Statt die sich gegenseitig ausschließenden Möglichkeiten zu betrachten, ich zitiere weiter, können wir einen Blick auf die Dynamiken und Wechselwirkungen werfen, darauf, wie verschiedene Gehirne von verschiedenen Orthodoxien verführt und beeinflusst werden. Wir können fragen, wer anfälliger ist für die Auswirkungen von rigiden ideologischen Doktrinen und wie sich dabei ihr Gehirn und Körper verändern. Wir können die Aufmerksamkeit der Frage nach den Konsequenzen zuwenden. So, also mich hat dieses Buch wirklich sehr bewegt, weil es noch einmal eine zweiseitige Richtung, also auf dem Grenzzaun sitzen, die zwei Seiten zeigt. Ich kann mich nicht nur als Opfer der Umstände darstellen, es hat auch ganz viel mit meinem Gehirn zu tun, aber ich bin jetzt auch nicht Opfer meiner Gehirnstruktur oder Funktion. Auch die kann ich natürlich beeinflussen, zum Beispiel indem ich über Erziehung oder über Weiterbildung oder über Kommunikation meinen Aufmerksamkeitsfokus anders lenke und daraufhin natürlich wieder Auswirkungen auf meine Gehirnfunktionen zu erwarten sind. Also es hat ganz viel mit einem Prozess zu tun, den wir über Kommunikation steuern können. Und das ist wiederum eine wichtige Information für diejenigen, die Verantwortung tragen. Führungskräfte, Medienleute und Politiker. Und ich möchte abschließend vielleicht ein paar Tipps geben, was diese Erkenntnisse für diese drei Berufsgruppen bzw. für die Verantwortungsebenen bedeuten könnte und wie man damit umgeht. Fangen wir mit ein paar Hinweisen für Politikerinnen und Politiker an. Es ist bekannt, Menschen suchen nicht nur Informationen, sondern in politischen Aussagen suchen sie Orientierung und auch Emotionalität. Diese orientierungsgebende Kommunikation darf oder soll klar sein, aber darf nie platt werden. Das heißt, die Empfehlung ist, in sinnstiftenden Bildern zu sprechen, Haltung statt Parolen zu zeigen und auch schwierige widersprüchliche Dinge zu benennen. Mal ein konkretes Beispiel. Ich hatte ein Coaching mit einer jungen Politikerin, Stichwort Landesebene, es ging um Bildung. Sie sollte in einer Podiumsdiskussion zur Bildungsreform sprechen und hatte Sorge, dass sie in der Komplexität der Argumente dann komplett untergeht, während andere also ganz einfache Parolen machen und dann punkten. Und ihre Frage war, was soll ich denn da überhaupt machen und wie soll ich da durchdringen? Ich will ja nicht platt werden. So, und was wir dann im Coaching gemacht haben, war in 1-2 Stunden, glaube ich, hat es insgesamt gedauert, erstmal über ihre persönlichen Werte und ihre Motivation, warum sie so gerne auch für die Bildungspolitik arbeitet. Das war wirklich also fühlbar ihr Thema, was das für sie bedeutet. Und da haben wir ein Bild entwickelt, und zwar die Metapher eines Gewächshauses, mit dem Bild Rahmen und Bedingungen zu setzen als Politiker, aber wachsen müssen die Kinder selbst. Und jedes Kind, in dem Fall auch jede Pflanze natürlich, braucht ja etwas anderes. Die einen mehr Sonne, die anderen mehr Zeit und mehr Halt und mehr Unterstützung oder vielleicht auch Düngung in irgendeiner Form. Also mit diesen Bildern sind wir gegangen. Und das war ein Bild, mit dem sie dann rausgegangen ist und in einer Diskussion wirklich sehr gut bestanden hat, weil sie diese Metapher emotional, aber auch sachlich ganz gut mit ihren Kernargumenten genutzt hat, um die Botschaft rüberzubringen. So, das Beispiel zeigt, Sicherheit entsteht nicht durch Lautstärke oder Vereinfachung, sondern auch durch eine innere Klarheit, die dann nach außen wirkt. Also, Tipp an die Politikerinnen und Politiker, Bilder mit Substanz würde ich es nennen. Also, gebt Orientierung, ohne platt zu werden. Und da kann man durchaus in der eigenen biografischen Arbeit anfangen und sich überlegen, warum stehe ich hier eigentlich in der Bütt? Was ist meine Verbindung zu diesem Thema? Und in dieser Arbeit mit Politikern und Politiker komme ich eigentlich sehr gerne zu Metaphernarbeit, die dann sehr schön in Reden, aber auch für die Arbeit innerparteilich kreativ sich nutzen lässt. Ganz kurz Richtung Medienschaffende. Ja, auch der Tipp, vermeidet die Dopaminfallen. Also reißerische Überschriften trainieren das Gehirn auf Reizreaktionen und eben Emotionalität, aber nicht auf Verstehen und auch nicht auf die Zwischentöne. Ja, der Appell jetzt an Verantwortung ist das eine, aber ich will mal ein Beispiel nehmen und eine Lanze brechen. Der Bild-Zeitungsjournalist Paul Ronsheimer schafft genau diese Balance aus meiner Sicht exzellent. Paul hat das Handwerk beim Schreiben gelernt, also klassische Presse, und ist jetzt seit etwas über einem Jahr sehr, sehr erfolgreich als Podcaster. Und was ihm hier gelingt, ist genau diese Balance. Tagesaktuell relevante Themen werden angesprochen, schonungslos benannt, aber sehr differenziert angesprochen. Er hat Podcast-Gäste, die sich eben ganz differenziert aus unterschiedlichen Perspektiven den Themen nähern, und insofern schafft er ein Forum an Meinungsvielfalt und moderiert dabei sehr klar mit klarer Haltung, ohne Meinungsjournalist zu sein. Also auch hier den Raum im Dazwischen zu nutzen. Das gelingt einigen Journalisten, ich habe ihn als ein Beispiel genannt, Paul Ronsheimer, herausragend, finde ich. Und meine dritte Zielgruppe hier, auch für den Podcast, sind ja Führungskräfte. Die Tipps hier: schafft Räume, in denen Unsicherheit ausgehalten werden darf. Das beginnt bei dem eigenen Benennen von Unsicherheitsmomenten. Gute Führung bedeutet, Fragen zu stellen und nicht sofortige Antworten zu liefern. Ambiguitätstoleranz ist keine Schwäche, sondern eine Schlüsselkompetenz. Literaturtipp. Ja, ihr habt es geahnt, welches Buch jetzt empfohlen wird. Es geht um das Buch aus dem Suhrkamp Verlag, Das ideologische Gehirn, wie politische Überzeugungen wirklich entstehen. Und die Autorin Leor Zmigrod, bin gar nicht sicher, ob man das so ausspricht, forscht seit 2019 an der Universität Cambridge, Großbritannien, und ist Verfasserin von ganz vielen Beiträgen, ist Visiting Fellow in Stanford, Harvard, Paris, und Forbes Magazine listet sie als eine der 30 einflussreichsten Persönlichkeiten unter 30 auf. Sie hat den Women of the Future Science Award gewonnen, ist regelmäßig mit Beiträgen für die BBC und Guardian unterwegs, ist Speakerin auf Konferenzen, und sie ist 29 Jahre alt. Also dieses Buch ist ein Erstwerk. Ich behaupte jetzt schon mal kühn zu prognostizieren, es wird nicht ihr letztes sein, aber wirklich lesenswert. Ja, und es bringt frischen Wind in die Diskussion um den Dogmatismus und den Populismus. In der deutschen Erstausgabe ein paar Wochen erst auf dem Markt. Ich kann es sehr empfehlen. Näheres dazu in den Shownotes. Ja, das war für heute die Sprechstunde zum Thema Dogmatismus und Populismus im Kopf und was das mit unserem Gehirn zu tun hat. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.